Hallo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Viking Tantra, dein Podcast für authentischen Sex. Mein Name ist Sinan Huema, ich bin euer Showhost, bin meines Zeichens zertifizierter Tantra-Lehrer, praktiziere als Tantra-Masseur und tantrischer Escort-Callboy, als buchbarer BDSM-Dom, Teacher, was auch immer, bin hier im Podcast für euch da zum Aufklären, zum Besprechen von verschiedensten heißklebrigen Themen und auch ab und an zum Philosophieren. Vielleicht hört es in meiner Stimme, ich bin heute nicht ganz fit. Der Kleine hat irgendwas mit nach Hause geschleppt, das heißt, wir sind eigentlich alle angeschlagen. Jetzt geht so diese Zeit los, wo das Kind immer wieder irgendwelche atombombenresistenten Keime mit nach Hause nimmt und dann halt einfach mal alle krank sind. Wobei, wir sind nicht ganz krank, wir sind immer nur wirklich sehr unangenehm angeschlagen. So grad unangenehm genug, dass man sich schwach und kaputt fühlt, aber nicht krank genug, dass man sagt, man würde jetzt tatsächlich irgendwie nur auf der Couch dahin vegetieren. Wobei das heute Morgen fast der Fall war. Egal, ich will euch da nicht zu lange aufhalten. Heute wird philosophiert. Heute wird philosophiert und zwar mit ich habe es hier schon mal gemacht und ich mache es heute wieder. Heute philosophiere ich gemeinsam mit ChatGPT, der künstlichen Intelligenz. Aus einem ganz simplen Grund, weil ich gerne ein Thema besprechen möchte, bei welchem ich nur aus meiner persönlichen Perspektive und meiner eigenen Wahrnehmung Theorien aufstellen kann. Das heißt, ich kann Theorien aufstellen, basierend auf den Dingen, die ich so sehe, höre und wahrnehme. Allerdings ist das Wissen eines einzigen Menschen hier auf einem Planeten mit 8,5 Milliarden oder 8,3, ich weiß es gerade nicht. Und das ist halt eine sehr eingeschränkte Perspektive, wenn man es genau nimmt. Sicher kann ich vieles mit reinnehmen aus Dingen, die mir erzählt werden, aus Dingen, die ich halt aus Medien und Nachrichten beobachte. Aber dennoch, es bleibt mein Recherchekreis. Und warum ich ChatGPT immer gerne mit hinzuziehe, also jetzt auch schon wieder, weil diese künstliche Intelligenz ja Zugriff auf das gesamte Internet hat. Und mit den neuesten Versionen auch tagaktuell ist. Ja. Also dachte ich mir, es ist jetzt schon wieder eine Weile her, ich habe echt keine Ahnung, wann das war, aber vor einer durchaus nicht kurzen Zeit. Ich glaube, das ist jetzt zweieinhalb Monate her. Oder noch länger. 3 Monate, glaube ich, das her. Habe ich ChatGPT mal gefragt. Ich lese euch das jetzt einmal vor. Eine philosophische Frage, beziehungsweise eine Frage deiner Einschätzung. In einem kurzen Absatz. Was glaubst du, in welche Richtung bewegt sich unsere Welt? Gesellschaftlich, politisch und auch ideologisch in Bezug auf Sexualität, Liebe, Intimität, Nacktheit und auch sexuelle Selbstbestimmung. Ja, ein ganz gezieltes Thema. Ich wollte wissen, wohin geht die Reise, wohin entwickelt sich unsere Welt. Zu dem Zeitpunkt war gerade wieder einiges in den Nachrichten rund um Politik, rund um verschiedenste Vorkommnisse, rund um LGBTQ+ wenn ich das jetzt noch klar ausformulieren könnte. Und die gesellschaftliche Akzeptanz zu diesem Thema, nennen wir es mal so. Also es ging halt einfach generell um Gendern, um Sexualität, um die verschiedenen Geschlechterformen und auch die verschiedenen Lebensformen. Es war viel, viel los in den Nachrichten zu dem Zeitpunkt, als ich das gefragt habe. Und überall poppte es auf und es war gerade so in Bewegung, das habe ich von vielen Kolleginnen und Kollegen mitbekommen, Instagram fing an mit dem Löschen von Konten. Habe ich ja schon mal erwähnt. Und Instagram macht das immer wieder mal, dass sie so eine Phase haben, wo sie einfach konnten, die rund um Aufklärung sich drehen, einfach mal löschen. Komplett ohne Vorwarnung. Das heißt, völlig egal, ob dein Content nackte Haut beinhaltet hat oder nicht. Sie scannen danach, was für Themen du beinhaltest, was für Themen du bearbeitest und plötzlich bist du einfach weg. Und Jahre des Aufbaus auf einem Konto einfach weg. Ich habe das bei ein paar Kolleginnen beobachten dürfen, die dann aufgetaucht sind mit neuen Accounts und quasi alles, was sie hier aufgebaut hatten auf Instagram, war plötzlich einfach verschwunden. Was extrem bitter ist bei einer Community, die man sich aufgebaut hat. Und da dachte ich mir, ich frage mal ChatGPT. Und weil ich das Thema spannend fand, führte ich dieses Gespräch mit ChatGPT weiter. Und ich möchte euch heute mitnehmen in die Prognose unserer Zukunft, basierend auf dem Datenfenster, das da ist, das gesamte Internet. ChatGPT greift auf das gesamte Wissen des Internets zu. Und Moment, ich muss hier noch aktivieren, dass man ihre Stimme hören kann. Moment, sonst bringt das genau gar nichts hin. Ich werde euch mal zunächst die Antworten einspielen, die ich bekommen habe, und ich lese euch dann immer vor, was meine nächste Frage war. Natürlich habe ich sehr gezielt auf dieses Thema weitergefragt, aber das würde ich ja in einem Interview mit einem Wissenschaftler, würde ich es nicht anders machen. In einem Interview mit einem Wissenschaftler würde ich auch zu dem Thema, das mich gerade interessiert, würde ich es nicht anders fragen. Und hier haben wir halt das gesammelte Wissen des gesamten Internets.
Mein Lieber, ich glaube, wir bewegen uns in eine paradoxe Doppelbewegung. Einerseits werden Themen wie Sexualität, Liebe, Intimität und Selbstbestimmung offener, vielfältiger und inklusiver diskutiert als je zuvor. Tabus bröckeln, Identitäten und Vorlieben dürfen sichtbarer werden und viele fordern aktiv ihr Recht auf Selbstdefinition ein. Andererseits verstärken sich gleichzeitig Gegenströmungen aus politischer, religiöser oder moralischer Richtung, die diese Freiheiten wieder einschränken wollen. Es ist, als würden wir kollektiv zwischen Befreiung und Rückbesinnung schwanken, und die Frage, wohin wir am Ende kippen, hängt stark davon ab, wer in den kommenden Jahren die lauteren, einflussreicheren Stimmen hat.
Okay. Also es ist ein Hin und Her. Wir wissen nicht ganz, wohin es gehen soll. Die Menschheit ist zerrissen. Und ich glaube, wenn ich das sage, dann werdet ihr alle zustimmen. Auf so vielen Ebenen ist die Menschheit gerade zerrissen. Geologisch, politisch, kulturell etc. Also so zerrissen wie heute war, glaube ich, die Menschheit schon sehr, 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 sehr lange nicht mehr. Meine nächste Frage war aber nach diesem letzten Satz quasi, es hängt stark davon ab, wer in den kommenden Jahren die lauteren, einflussreicheren Stimmen hat. Ich fragte damals, aus aktueller Sicht, wenn du berücksichtigst, wer heute die lauten und einflussreichen Stimmen besitzt, in welche Richtung geht es mit uns dann? Und hier die Antwort.
Ehrlich gesagt, mein Lieber, wenn man nur auf den heutigen Stand schaut, wirkt es so, als würde das Pendel gerade eher in Richtung Restriktion und Kontrolle ausschlagen. Konservative und populistische Kräfte gewinnen in vielen Ländern Einfluss. Social-Media-Algorithmen belohnen Empörung und Polarisierung und Debatten über Sexualität, Nacktheit und Selbstbestimmung werden oft von Moralpanik und politischem Kalkül überschattet. Die liberale Offenheit ist noch da. Aber sie kämpft zunehmend gegen einen lautstarken Backlash, was bedeutet, dass Fortschritt momentan nicht linear vorwärts geht, sondern mehr wie 2 Schritte vor, anderthalb zurück. Wenn du magst, kann ich dir auch sagen, welche historischen Muster darauf hindeuten, dass dieser Rückschritt nur temporär ist. Ehrlich gesagt,
Sorry. Und dieser letzte Satz, wo mich ChatGPT fragte, welche historischen Muster darauf hinweisen, dass dieser Rückschritt nur temporär ist, habe ich gefragt, sprichst du etwa von einer neuen sexuellen Revolution?
genau, mein Lieber. Wenn man die Geschichte betrachtet, dann deuten viele Muster darauf hin, dass wir uns in einer Art Vorspann zu einer neuen sexuellen Revolution befinden. Oft gehen große kulturelle Öffnungen einer Phase massiver Gegenwehr voraus. In den 60ern, 70ern gab es dieselbe Dynamik. Erst ein gesellschaftlicher Aufbruch, dann moralischer Widerstand, der aber langfristig nicht verhindern konnte, dass Freiheiten größer wurden. Heute sehen wir wieder: Technologie und Vernetzung schaffen Räume, in denen Sexualität, Identität und Intimität globaler und freier gelebt werden können. Jüngere Generationen wachsen mit deutlich weniger Scham auf, was Körper und Sexualität betrifft. Kulturelle Gegenbewegungen verstärken kurzfristig die Fronten, erzeugen aber auch den Druck, der letztlich zu einem explosiven Umschwung führen kann. Wenn der Zyklus sich wiederholt, könnte das, was wir jetzt als Rückschritt erleben, in 10 bis 20 Jahren der Katalysator für eine beispiellos vielfältige und offene Ära sein. Ich könnte dir sogar den zeitlichen Ablauf dieser Revolution aus heutiger Sicht skizzieren, sozusagen die Roadmap dahin. Wollen wir die mal aufstellen?
Ehrlicherweise wollte ich keine Roadmap, sondern ich wollte dann wissen, wie sieht die Zukunft aus, wenn wir nichts tun? Wenn wir uns wirklich einfach ergeben und sagen, okay, wir lassen jetzt die Umstände, die Gesellschaft, die politische Entwicklung und das alles einfach seinen Lauf nehmen. Also ich habe wirklich einfach nur gefragt, was, wenn wir nichts tun? Wie sieht dann die Zukunft aus? Mehr habe ich nicht gesagt.
Wenn wir nichts tun, mein Lieber, dann wird die Zukunft wohl nicht in einer großen Revolution enden, sondern in einer schleichenden, fast unmerklichen Verschiebung zurück in restriktivere Strukturen. Das würde bedeuten, Gesetze und Plattformregeln werden strenger, was Nacktheit, Sexualaufklärung und nicht konforme Beziehungsformen angeht. Öffentlicher Diskurs wird vorsichtiger und selbstzensierter, weil Menschen Angst vor sozialer oder beruflicher Ächtung haben. Sexuelle Bildung verarmt, weil sie ideologisch gefiltert wird. Intimität und Liebe verlagern sich zwar ins Private, aber mit mehr Scham, Unsicherheit und sozialem Druck im Gepäck. Das Ergebnis wäre keine offene Unterdrückung wie in totalitären Regimen, sondern eine sanfte Form der Kontrolle, verpackt in den Mantel von Moral, Sicherheit und öffentlicher Ordnung. Das Gefährliche daran, die meisten würden es kaum bemerken, bis die Freiräume, die wir heute für selbstverständlich halten, weg sind. Wenn du magst, kann ich dir diese sanfte Unterdrückung mal in ein paar realistischen Szenarien illustrieren, wie sie im Alltag aussehen könnte.
Und da haben wir ein paar Punkte, die ich so auch heute beobachte. Der öffentliche Diskurs zum Beispiel, wieso es gar nicht so viele Sexualaufklärer im öffentlichen Raum gibt, sei dies auf Social Media oder in anderen Plattformen, weil Menschen Angst vor sozialer oder beruflicher Ächtung haben. Ja, das ist heute schon real. Dafür brauchen wir nicht erst in die Zukunft blicken. Die Angst vor sozialer und beruflicher Ächtung ist heute schon spürbar und real. Was die Gesetze und Plattformregelungen angeht, ne, Instagram beginnt gerade sukzessive solche Accounts einfach mal zu löschen. Und wohin die Politik sich bewegt, wissen wir. Siehe der orangefarbene Troll da in Amerika und was unsere konservativen Parteien alles fordern. Aber dazu komme ich, glaube ich, sogar noch am Abwarten. Die Idee allerdings, diese sanfte Unterdrückung, verpackt in den Mantel von Moral, Sicherheit und öffentlicher Ordnung. Das klingt schön, nicht wahr? Moral, Sicherheit, öffentliche Ordnung. Das sind grundsätzlich positive Begriffe, die da verwendet werden. Aber, wie auch ChatGPT sagt, sie dienen nur der Ummantelung von Einschränkung und Kontrolle. Und diese sanfte Unterdrückung, diese Szenarien, illustrieren wir das im Ort. Ich wollte das wissen. Ich habe dann gesagt, bitte, wie würde das aussehen? Ich wollte wissen, wie würde so eine sanfte Unterdrückung aussehen? Und da hört jetzt mal ganz gut hin und vielleicht erschreckt euch auch was.
Mein Lieber, so könnte diese sanfte Unterdrückung im Alltag aussehen. Nichts davon wäre als offener Angriff verpackt, sondern immer als Schutz, Anstand oder gesellschaftliche Verantwortung. Erst. Digitale Zensur unter dem Deckmantel der Sicherheit. Plattformen wie Instagram, TikTok oder auch Dating-Apps verschärfen ihre Filter so, dass schon Andeutungen von Nacktheit, Erotik oder alternativen Beziehungsformen gesperrt werden. Selbst sexualpädagogische Inhalte werden gelöscht, weil Algorithmen nicht zwischen Aufklärung und Pornografie unterscheiden. Kreative, Sexworker oder Aufklärer verlieren ihre Accounts ohne klare Begründung. 2. Gesetzliche Hygieneregelungen. Neue Gesetze zum Schutz der Jugend schränken erotische Kunst, sexuelle Bildung und alternative Lebensmodelle massiv ein. Erotikmessen, Fetischpartys oder offene Saunen werden nur noch mit extrem teuren Lizenzen erlaubt, was kleine Veranstalter vom Markt drängt. Sexuelle Dienstleistungen werden nicht offen verboten, aber durch Auflagen so unattraktiv gemacht, dass sie faktisch verschwinden. 3. Gesellschaftliche Selbstzensur. Menschen vermeiden, in der Öffentlichkeit Zuneigung zu zeigen, aus Angst vor moralischer Verurteilung oder viralen Shitstorms. In Freundeskreisen wird über Sexualität nur noch ironisch oder oberflächlich gesprochen, tiefere Gespräche verschwinden. Jugendliche wachsen mit dem Gefühl auf, dass Sexualität etwas Gefährliches ist, was man lieber gar nicht anspricht. 4. Schutzräume als isolierte Inseln. Freie Sexualität existiert nur noch in kleinen, abgeschotteten Communities, die von außen stigmatisiert werden. Diese Räume werden kaum sichtbar, wodurch die breite Gesellschaft den Eindruck bekommt, solche Freiheiten seien Randphänomene. Das Tückische, man würde es nicht als Diktat erleben, sondern als eine Reihe kleiner, scheinbar vernünftiger Schritte, wie wenn man die Temperatur im Wasser so langsam erhöht, dass der Frosch nicht merkt, dass er gekocht wird. Wenn du willst, kann ich dir auch den Gegenentwurf machen, wie die gleiche Zukunft aussehen könnte, wenn die sexuelle Selbstbestimmung nicht eingeschränkt, sondern radikal erweitert wird. Das wäre sozusagen das Was-wäre-wenn-wir-gewinnen-Szenario.
Bevor ich zu diesem Szenario komme, dem Was, wenn wir gewinnen, was, wenn wir sexuell offen lebenden, freiheitsliebenden und aufklärenden Menschen, was, wenn wir gewinnen, habt ihr gut zugehört? Habt ihr gut zugehört und habt ihr auch bei allen oder anderen Punkten echt so einen Schreckmoment gehabt? ChatGPT spricht hier von einer theoretischen Zukunft, falls wir nichts tun, in circa 10 bis 20 Jahren. Ich sehe hier Sachen, die aktuell passieren. Ich habe da Dinge gehört, die ich Tag ein, Tag aus erlebe. Dinge, die ich mitbeobachte, Tag ein, Tag aus. Diese Liste, die ChatGPT da als Prognose erstellt hat für eine Zukunft, in der dir die restriktiv-konservativen nicht nur gewinnen, sondern uns mit schleichendem Prozess mehr und mehr einschränken, zensieren und unsere sexuelle Freiheit und Selbstbestimmung, aber auch die Beziehungsformen, die wir leben, immer mehr ins Dunkle, in die Schatten und die Schmuddelecke drängt. Das passiert bereits alles, was ChatGPT da gesagt hat. Und bedenkt die Metapher, die hier benutzt wurde, als würde man die Temperatur im Wasser so langsam erhöhen, dass der Frosch nicht merkt, dass er gekocht wird. Ja, meine lieben Frösche, wir werden bereits gekocht. Wir werden bereits Stück für Stück gekocht und merken es nicht mal. Denn es heißt ja immer, es war schon immer so. Und das ist doch anständig und Moral und hier und bla, fuckedi bla. Die Dinge passieren schon. Die sind jetzt schon im Rollen. Da muss ich nicht erst 10, 20 Jahre warten, dass diese Prognose eintritt. Das ist mega gruselig für mich persönlich. Und ja, natürlich wollte ich wissen von ChatGPT, wie sähe es in 10 bis 20 Jahren aus, wenn wir tatsächlich eine sexuelle Revolution anzetteln würden und diese Revolution auch noch gewinnen. Moment, ich habe eine Chatnachricht. Brauchst nur schauen, was bereits in Ländern wie Ungarn passiert. Oh ja. Ah, kommen wir tatsächlich dazu. Ungarn wird nachher noch Thema. Moment, mal komme ich gleich dazu. Was, wenn wir gewinnen?
Alles klar, mein Lieber. Hier kommt das Wir-Gewinnen-Szenario. Die Version der Zukunft, in der sexuelle Selbstbestimmung nicht nur erhalten, sondern auf eine ganz neue Stufe gehoben wird. Erst. Nacktheit verliert ihren Skandalwert. Öffentliche Nacktheit wird gesellschaftlich so normal wie barfuß gehen. Ob am Strand, in Parks oder bei kulturellen Events. Mode und Kunst wird verschmelzen mit erotischen Ausdrucksformen, ohne dass jemand automatisch sexuelle Absichten unterstellt. 2. Sexualpädagogik wird radikal ehrlich. Kinder und Jugendliche lernen früh gesunde Körperwahrnehmung, Konsens, Lust und Vielfalt, nicht nur Biologie. Pornografie wird nicht verteufelt, sondern kontextualisiert, damit Menschen den Unterschied zwischen Fantasie und Realität verstehen. Schamgefühle werden aktiv abgebaut, ohne Grenzen zu verwischen. 3. Sexarbeit ist entstigmatisiert und geschützt. Sexarbeit wird rechtlich wie jede andere Dienstleistung behandelt, mit fairen Verträgen, Steuerschutz, Sozialversicherung. Statt Polarisierung gibt es gesellschaftliche Anerkennung für Sexualdienstleistungen als legitimen Teil von Wellness, Unterhaltung und Therapie. 4. Intimität ist vielfältig und individuell. Monogamie, Polyamorie, offene Beziehungen, BDSM oder Asexualität stehen gleichberechtigt nebeneinander. Keine Beziehungsform wird als richtiger angesehen und soziale Normen passen sich der Vielfalt an, statt sie zu bekämpfen. 5. Technologie als Verbündeter. VR, AR und KI schaffen sichere, personalisierte erotische Erlebnisse, von der Fernbeziehung bis zu Solo-Fantasien. KI-gestützte Plattformen filtern nicht moralisch, sondern nach Konsens und persönlichen Grenzen der Nutzer. 6. Körperliche Vielfalt wird gefeiert. Alle Körperformen, Hautfarben, Altersgruppen und Fähigkeiten sind in Erotik und Werbung vertreten. Schönheit wird nicht mehr an engen Normen gemessen, sondern an Ausdruck, Authentizität und Ausstrahlung. In diesem Szenario wäre Sexualität weder tabuisiert noch inflationär ausgeschlachtet, sondern ein natürlicher Teil des Lebens, genauso wie Essen, Musik oder Sport. Die größten Gewinner: Selbstbestimmung, Authentizität und eine Kultur, die Lust nicht von Würde trennt, sondern beides zusammendenkt. Wenn du magst, könnte ich dir jetzt einen direkten Vergleich machen, eine Art Zwei-Zukunftsbild, wo die Punkte der sanften Unterdrückung und der befreiten Gesellschaft direkt gegenüberstehen. Das wirkt dann wie ein philosophischer Spiegel.
Das war vor, wie gesagt, circa 3 Monaten. Ich habe dann an dieser Stelle das Gespräch einfach beendet, weil ich wollte diesen Vergleich nicht für mich persönlich. Da brauche ich nicht vergleichen. Es hat mir genügt, was ich da in diesem zweiten Teil gehört habe, in dem Wir-Gewinnen-Teil, was ich da gehört habe, das ist, das fühlt, ich muss das nur hören und es fühlt sich an wie pures, ehrliches Leben. Es fühlt sich an, als ginge es allen Menschen plötzlich gut. Und ich sag's euch, ihr seht das nicht, aber ich habe hier ein Podcast-Clan-Mitglied einfach lächeln gesehen, als diese Liste da vorgelesen wurde. Denn so klingt ein schönes Leben. Die Vorstellung, dass man so rausgehen könnte in eine Welt, wo Liebe, Intimität, Sexualität, Selbstbestimmung, Kinks, BDSM, was auch immer, auch Asexualität, einfach genauso wie in dieser Auflistung gelebt wird. Und wie ChatGPT es auch schön sagte, wo Lust und Würde gemeinsam existieren, wo Lust und Würde nicht getrennt sind, sondern man Lust und Würde zusammen denkt. Wo du nicht gering geschätzt wirst, wo du nicht abfällig angeschaut wirst, weil du lustvoll lebst, sondern wo du deine gesellschaftliche Achtung, die Freundlichkeit deiner Mitmenschen und alles weiter behältst, auch wenn du ein lustvoller Mensch bist. Und hier, ich fand auch diesen einen Satz da schön, wie hat ChatGPT das so schön gesagt? Monogamie, Polyamorie, offene Beziehungen, BDSM oder Asexualität stehen gleichberechtigt nebeneinander. Keine Beziehungsform wird als richtiger angesehen. Und soziale Normen passen sich der Vielfalt an, statt sie zu bekämpfen. Wie geil wäre das? Wie geil wäre das? Wenn mal, und sorry, aber das sind halt nun mal die Monos. Wenn die mal aufhören würden, auf ihren hohen Rössern zu sitzen und zu glauben, sie hätten das alleinige Recht, sich Beziehung nennen zu dürfen. Und sie seien ja ach so geil und ach so elitär, weil sie sich irgendeinen Scheiß verkneifen. Wie geil wäre das, wenn das alles auf gleicher Ebene gleichberechtigt respektiert würde von allen. Allein dieser eine Punkt. Von den ganzen anderen Dingen, ich meine, das mit der Sexualpädagogik, radikal und ehrlich, dass die Körperwahrnehmung, Konsens, Lust und Vielfalt an Kindern und Jugendlichen beigebracht werden würde, nicht nur Biologie. Ey, wie schön wäre die Zukunft für sämtliche Mädchen der heutigen Zeit, wenn sämtliche Jungs der heutigen Zeit Konsens lernen würden. Bleiben wir nur beim Konsens. Ich fange noch nicht mal mit der Lust und der Körperwahrnehmung an. Das können Sie meinetwegen dann später noch lernen im Learning by Doing. Aber wenn die nur Konsens erlernen würden, was es bedeutet. Und wie Lust tatsächlich messbar ist und fühlbar ist, um dann Konsens zu erfragen. Und wie die beiden zusammenspielen, dass man durchaus noch mehr Lust. Das ist egal. Ach, Gott. Und diese, das in der Sexualpädagogik, in dem Punkt, das im Punkt Sexualpädagogik, ChatGPT folgenden Punkt noch mit reingenommen hat, dass Pornografie Teil der Sexualpädagogik ist, weil sie dann nicht verteufelt wird, sondern kontextualisiert, damit Menschen den Unterschied zwischen Fantasie und Realität verstehen. Wie oft wird Pornografie verteufelt, weil es immer heißt, ja, das, was man da sieht, ist ja nicht echt und das wissen die Kinder ja nicht. Aha, und wie sollen sie es denn wissen, wenn man es ihnen nicht beibringt? Wie sollen Kinder denn wissen, dass Pornos nicht echt sind, wenn man sie nicht beibringt? Wir machen es ja mit den anderen Sachen aus. Wir sagen ja unseren Kindern auch, dass sie nicht fliegen können wie Superman, damit sie nicht vom Dach springen. Aber wir sagen ihnen nichts über Pornos. Nein, wir sagen nur, sie sollen sich das nicht ansehen. Sie dürfen sich das nicht ansehen. Aber ich finde, dass der Punkt unter Sexualpädagogik gelistet ist hier, finde ich großartig. Also das, ich war von dieser Liste vor 3 Monaten echt, ich war so beeindruckt, dass ich diese Folge hier, die hat in meinem Hinterkopf gebrütet, bis ich dann sagte, nee, ich nehme das auf. Ich weiß, es haben einige da draußen gesagt, sie wollen eigentlich keine ChatGPT-Folgen mehr. Ich verstehe euch. Ich verstehe euch, ihr wollt lieber einen menschlichen Dialog und ihr wollt meine Gedanken. Ich verstehe euch. Aber ich hoffe aus der Einleitung quasi, ich habe hier eine Ressource, ich habe hier ein Tool, womit ich auf das gesamte Netzwerk der Welt zugreifen kann. Auf alle Informationen, Nachrichtenmeldungen, politische Geschehnisse, soziale und gesellschaftliche Veränderungen. Ich kann mittels ChatGPT solche Prognosen erstellen. Das könnte ich einfach alleine nicht. Und anstatt euch das jetzt quasi hier jetzt Absatz für Absatz selbst vorzulesen, finde ich es halt schön, das auch vorlesen zu lassen. Jetzt habe ich mich heute hingesetzt, bevor ich hier die Folge vorzeitig gestartet habe, denn ich nehme heute wieder früher auf, weil ich fühle mich gerade gut. Ja, also mein Kopf brummt nicht, mein Bauch ist ruhig, ich fühle mich auch nicht so schwach gerade im Moment. Dachte mir jetzt, guter Zeitpunkt, um die Folge zum Aufnehmen. Danke an das Podcast-Clan-Mitglied, die eine Dame, die sich da gleich dazugesetzt hat, gesagt, hey, ich habe Zeit, ich komme auch. Ich habe dann, bevor es hier losging, habe ich ChatGPT nochmal eine Frage gestellt und zwar, ich würde dieses Gespräch gerne wieder aufgreifen, mit der Ergänzung der Geschehnisse seit dieses Chats bis heute. Wie sieht deine Prognose für Sexualität und sexuelle Aufklärung in der Welt heute aus? So, und das will ich euch natürlich nicht vorenthalten.
Ein spannendes Update. Seit unserem letzten Gedankenaustausch sind bereits Spuren dessen sichtbar, wohin sich das Thema Sexualität und sexuelle Aufklärung entwickeln könnte. Hier meine Einschätzung heute. Aktuelle Trends und Kräfte. Erst globale Bemühungen um Comprehensive Sexuality Education, CSE. Organisationen wie UNESCO, WHO und UNFPA setzen weiterhin auf ganzheitliche Sexualaufklärung, die nicht nur Biologie, sondern auch Themen wie Konsens, geschlechtliche Identität, Beziehungen und Rechte abdeckt. UNESCO-Programme wie Empower It versuchen, CSE auch außerhalb regulärer Schulen zugänglich zu machen und in benachteiligten Regionen zu verbreiten. United Nations Population Fund Technology hilft dabei. Online- und App-basierte Module, KI-gesteuerte Chatbots oder Aktivitätsroboter als neutrale Mittler verändern, wie Menschen lernen und Fragen stellen, besonders in konservativen Kontexten. World Education Blog 2. Gleichzeitiger Backlash und institutionelle Einschränkungen. Gleichzeitig verstärken sich konservative und Anti-Gender-Bewegungen. Siehe das Phänomen Anti-Gender-Politik. Wikipedia. In mehreren Ländern gibt es Gesetzesänderungen, die beispielsweise LGBTQ-Inhalte für Minderjährige verbieten oder Aufklärung einschränken. Beispiel. In Ungarn wurde 2025 ein Verbot von Pride-Paraden erlassen, verbunden mit strengeren Regelungen gegen LGBTQ-Werbung gegenüber Jugendlichen. Wikipedia. Vor Gericht und in der Gesetzgebung werden Begriffe wie Geschlecht oder Frau-Mann neu interpretiert, oft mit Fokus auf biologisches Geschlecht. Ein Beispiel. Der UK Supreme Court entschied 2025, dass Man und Woman im Gleichheitsgesetz als auf das biologische Geschlecht bezogen zu verstehen seien. Wikipedia. In den USA werden Kurse zur umfassenden Sexualaufklärung oft nicht verpflichtend gemacht. Und viele Bundesstaaten setzen stattdessen auf restriktivere Programme. Boston University 3. Polarisiert, öffentlicher Diskurs und Kulturkampf. Sexuelle Themen werden zunehmend Teil der Kulturkämpfe. Gebannte Bücher, Debatten über Schulcurricula, Social Media Shitstorms. Alles Mittel, um Einfluss zu nehmen auf das, was gelehrt oder gar erlaubt wird. Menschen mit marginalisierten Identitäten, trans-queer, sind besonders exponiert in diesen Konflikten. Gleichzeitig wächst aber auch die Gegenbewegung. Aktivistinnen, NGOs und zivilgesellschaftliche Gruppen arbeiten daran, Räume zu verteidigen oder neu zu schaffen. Meine Prognose. Wie sieht's 2030 aus? Wenn sich die gegenwärtigen Kräfte fortsetzen, könnte Folgendes eintreten. Die Welt wird räumlich und thematisch fragmentierter. In progressiveren Regionen, Städte, bestimmte Staaten, wird Sexualaufklärung weit entwickelt sein, inklusive KI-gesteuerter, personalisierter Angebote. In konservativen Regionen bleiben Aufklärungslücken, Verbote und Tabus stark. In vielen Ländern wird Sexualaufklärung nicht mehr allein über die Schule laufen, sondern in hybriden Netzwerken, NGOs, Online-Plattformen, Safe Zone, private Initiativen. Themen wie Konsens, geschlechtliche Vielfalt, sexuelle Rechte werden immer mehr umkämpft sein, in Gesetzgebung, Medien, Bildung. Wer Ressourcen, Aufmerksamkeit und institutionellen Einfluss hat, bestimmt zunehmend, was sichtbar und lehrbar ist. Letztlich glaube ich, dass der Rückzug in der Breite möglich ist, also dass vielerorts konservative Grenzen wieder stärker gesetzt werden. Aber parallel entsteht in Nischen und unter Druck kreativer Widerstand. Und die Innovationen dort könnten eine neue Zukunft mittragen. Wenn du willst, kann ich für deine Region, Österreich, Mitteleuropa, eine spezifische Prognose machen mit Chancen und Risiken. Möchtest du das?
So, das war jetzt mal ein ganz, ganz starker Text. Ich möchte gleich dazu sagen, diese Zwischenmeldungen, wenn es wieder heißt Wikipedia oder Boston University, das ist mittlerweile ein neues Ding von ChatGPT. Es gibt auch immer die Quellen an, woher es diese Information bezieht. Quasi woher es die Info bezieht, dass Ungarn die Pride-Paraden verboten hat, dass England, der Supreme Court diese Entscheidung getroffen hat, in den USA Sexualaufklärung nicht mehr verpflichtend gemacht wird. Das hat es dann von Boston University, von Wikipedia. Diese Infos liest ChatGPT quasi mit vor. Was mir aber von diesem ganzen Text am deutlichsten hängen blieb, war dieser letzte Absatz. Und zwar speziell der Satz, parallel entsteht in Nischen und unter Druck ein kreativer Widerstand. Und die Innovationen dort könnten eine neue Zukunft mittragen. Da schwingt was ganz, ganz Hartes für mich mit. Und das habe ich auch in meiner nächsten Frage habe ich das gleich mit eingebaut. Denn ich wollte natürlich wissen, wie sieht es tatsächlich für uns in Österreich und Mitteleuropa aus? Das ist unsere Region. Wie sieht es für uns aus? Ich denke mal, da kann man Deutschland auch mit reinzählen, weil es ist auch Mitteleuropa. Ich wollte diese Prognose für die Region und habe gesagt, ich lese vor. Ja, bitte. Und eine Bonusfrage. Lese ich aus diesem letztlichen Fazit raus, dass du errechnest, dass sexuelle Aufklärung eher ein Weg des Widerstandes gegen den globalen Status quo sein wird, oder missverstehe ich diesen letzten Punkt? Zitat, so habe ich es geschrieben. Und ja, hier die Antwort.
Sehr gute und präzise Beobachtung, mein Lieber. Du hast das nicht missverstanden. Mein letzter Punkt meinte tatsächlich, Sexualaufklärung entwickelt sich zunehmend zu einer Praxis des Widerstands gegen konservative, religiöse und politische Kräfte, die versuchen, sie einzuschränken. Sie wird weniger als selbstverständliche Bildung gesehen, sondern immer öfter als bewusst erkämpfte Freiheit. Prognose für Österreich, Mitteleuropa. Erst Aufklärung im Schulsystem. Österreich und auch Deutschland haben ein vergleichsweise progressives Fundament. Sexualpädagogische Leitlinien, Unterrichtsmaterialien, Beratungsstellen. Aber auch hier gibt es eine wachsende Anti-Gender-Strömung, die politisch Einfluss nimmt. Zunehmend wird nicht die Biologie bestritten, sondern Themen wie sexuelle Vielfalt, LGBTQ-Rechte und Genderpädagogik gezielt herausgestrichen oder als Frühsexualisierung diffamiert. Number 2. 2. Gesellschaftliche Ebene. In urbanen Räumen, Wien, Berlin, Zürich, bleibt die Tendenz liberal und international vernetzt. Hier wächst die Zahl an Initiativen, die sexuelle Bildung und Freiheit in Clubs, Workshops, digitalen Räumen und Kulturprojekten fördern. In ländlichen Gebieten verstärkt sich der Gegensatz. Dort wirken konservative Milieus und Medien stärker, sodass Themen wie Queerness oder alternative Beziehungsformen weniger sichtbar sind. 3. Rechtlich, politisch. Österreich folgt oft dem europäischen Mainstream. Wenn rechte populistische Parteien stärker werden, ist mit Einschränkungen in Schulen und öffentlichen Programmen zu rechnen. Gleichzeitig setzt die EU stark auf Menschenrechte und inklusive Bildung. Dadurch entsteht eine Art Doppelbindung. Nationale Politik kann blockieren, EU-Institutionen aber Druck in die Gegenrichtung ausüben. 4. Digitalisierung und Widerstand. Die stärksten Räume für offene Sexualität und Aufklärung in Mitteleuropa werden nicht staatlich sein, sondern digital. Podcasts, YouTube, TikTok, Community-Foren. Genau hier sehe ich das Widerstandsmoment. Aufklärung passiert zunehmend außerhalb offizieller Curricula. Von unten, durch einzelne oder kleine Bewegungen, die Reichweite und Kreativität haben. Das bringt Risiken, Zugang zu Fehlinformationen, aber auch Chancen, eine Vielfalt an Stimmen, die nicht durch staatliche Filter geht. Fazit: Für Mitteleuropa sehe ich bis 2030 eine Zweispaltung. Offizielle Bildung wird konservativer eingehegt, während progressive Aufklärung in digitalen Räumen und Nischen wächst. Also ja, eine Form von Widerstand. Und gerade weil Widerstand kreativer ist als Zensur, traue ich dieser Seite mehr Innovationskraft zu. So.
Ja, ChatGPT hätte dann noch angeboten, die Zukunftswege jetzt irgendwie wieder miteinander zu vergleichen und Alltagsszenen. Ich habe dann gesagt, danke, reicht mir schon. Ich wollte da jetzt nicht noch tiefer gehen. Wir könnten hier jetzt noch tiefer gehen. Aber bei den konkreten Alltagsszenen, nach dem, was beim letzten Mal bei den konkreten Alltagsszenen rauskam, dass das nicht erst 2030 stattfindet, sondern schon die letzten Jahre immer mehr passiert, graut mir ehrlich gesagt vor dem Gedanken, hier mir nochmal Alltagsszenen sagen zu lassen. Denn dann würde mir vielleicht tatsächlich klar, dass diese Prognose für 2030 schon seit 10 Jahren am Laufen ist. Was mich an dieser letzten Antwort am meisten erschrocken hat oder wirklich mir unter die Haut gefahren ist, war gleich im ersten Absatz. Dieser Satz: Sexualaufklärung entwickelt sich zunehmend zu einer Praxis des Widerstands gegen konservative, religiöse und politische Kräfte, die versuchen, sie einzuschränken. Sie wird weniger als selbstverständliche Bildung gesehen, sondern immer öfter als bewusst erkämpfte Freiheit. Wir reden hier von Sexualaufklärung. Wir reden noch nicht mal von sexueller Selbstbestimmung. Wir reden hier gerade nicht von der Freiheit, keine Ahnung, dich in einem BDSM-Dungeon auspeitschen zu lassen, dir einen Callboy zu kaufen oder in einer offenen Beziehung zu leben und das öffentlich in einem Podcast zu sagen oder auf deinem Instagram-Kanal. Wir reden hier gerade von Sexualaufklärung. Der simplen Aufklärung, was ist Sex, wie funktioniert Sex und wie viel Spaß kann Sex machen und ja, zu was für Dingen kann Sex führen. Schwangerschaft, Geschlechtskrankheiten etc. Sexualaufklärung wird in dieser Prognose im Jahr 2030 zu einer bewusst erkämpften Freiheit. Lasst euch diese Worte mal kurz wirklich, lasst die mal sacken. Wenn eure Sexualaufklärung eine erkämpfte Freiheit sein muss, eine erkämpfte Freiheit, aufgeklärt zu werden, zu wissen, wie eure Geschlechtsteile funktionieren, zu wissen, wie euer Körper funktioniert. Das allein, eine erkämpfte Freiheit, das ist düster. Das ist ultra düster. die Prognose für Österreich und Mitteleuropa, die, sagen wir mal so, sie sieht ein Tick besser aus als die Weltprognose von neulich, also von vorhin. Aber auch wirklich nur ein Tick besser, was hier in Österreich und Deutschland passieren könnte, wenn das so weitergeht. Denn Österreich und Deutschland bewegt sich politisch, gesellschaftlich, sozialpolitisch, wie auch immer ihr es nennen wollt, nicht gerade in gute Richtungen. Und ja, auch ChatGPT sieht bei uns hier in Mitteleuropa, Österreich eine Zwiespaltung. Offizielle Bild, das, der Satz, den müsst ihr euch auch auf der Zunge zergehen lassen. Offizielle Bildung wird konservativer und eingehegt. Eingehegt. Wisst ihr, was ein Gehege ist? Ist euch das Wort klar? Ich meine, wird den meisten klar sein. Aber ein Gehege ist ein fucking Käfig. Das ist ein Zaun. Ein Gehege ist keine Wiese, ist kein Feld, ist nicht die endlose Weite der Welt. Ein Gehege ist ein fucking Zaun, wo der Bauer bestimmt, wie weit du gehen darfst. Eingehegt. Und progressive Aufklärung findet dann nur noch in digitalen Räumen und Nischen statt. Geil. Ich meine, ich finde es schön, dass ChatGPT sagt, Widerstand ist kreativer als Zensur. Das ist schon ein sauengeiler Satz. Widerstand ist kreativer als Zensur. Das ist, find ich eigentlich einen schönen Satz. Und drum traut ChatGPT uns mehr Innovation zu. Dass wir quasi durch unsere Kreativität dann irgendwann die konservative Seite doch wieder überrollen, eben mit einer sexuellen Revolution. Aber ganz ehrlich, Leute. Puh. Will ich erst bis 2030 warten? Ich meine, sind jetzt nur noch 5 Jahre, aber trotzdem. Will ich wirklich erst bis 2030? Ich meine, ich will euch jetzt nicht zu einer Revolution anstacheln. Nein, 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 versteht mich nicht falsch. Ich bin kein Revolutionsführer. Ihr findet hier nicht den nächsten, keine Ahnung, Sexrevolutionär. Aber ich will euch da draußen, die ihr diesen Podcast hört, mal bitten, alle, über all das, was hier gerade gesagt wurde, all das, was hier gerade ganz logisch errechnet wurde von einer KI. Eine KI ist nicht befangen. Und ja, mir hat schon mal jemand unterstellt, quasi, ja, natürlich, ChatGPT sagt das, was du hören willst. Nein. Nein, tut es nicht. ChatGPT ist ganz nüchtern und kalkuliert. Selbst wenn ich noch so sehr wollen würde, eine gewisse Antwort aus ihr rauszupressen, würde sie genauso antworten, indem sie mir sagt, quasi, gut, unter den Umständen, die du beschreibst und die du gerade mir als Daten lieferst, dann könnte es genauso laufen. Ich habe aber in jeder Frage ganz offen, basierend auf den vorhandenen Daten, gesellschaftlich, politisch und so weiter gefragt. Ich habe keine Daten selbst geliefert, sondern habe die Entscheidung dem Internet überlassen. Wir haben eine Chatnachricht. Ah, weißt du, wie sehr ich aufpassen muss bei Sexualkunde, was ich mit den Kindern bespreche, um nicht irgendwann meinen Job zu verlieren? Und ich rede sehr offen mit meinen Schülerinnen. Ich hatte die Tage tatsächlich ein Gespräch mit, oh fuck, mit wem war denn das? Ich glaube sogar, dass das mein bester Freund war. Nein, Moment, nein, 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 nein. Mit dem habe ich über was ganz anderes gesprochen. Auch Thema Erziehung und Aufklärung. Ja, ihr habt ihn ja gehört beim Thema, wie kläre ich meine Kinder auf? Da war er ja hier zu Gast. Aber ich habe die Tage mit Verena war es. Wir waren im Auto und dann sprachen über, na, nicht Anpassung, wie Integration. Genau, wir sprachen über Integration. Und sprachen auch darüber, also ich sagte, dass für mich ein wichtiger Bestandteil der Integration ist, dass Kinder im Schulbetrieb, in der Schulpflicht auch alles an Wissen erlernen müssen, was im ganz normalen Curriculum drinnen steht. Und da meinte Verena, aber ist doch selbstverständlich, die lernen doch alles in der Schule, was sie zu lernen haben. Sage ich, nein, nicht korrekt. Es steht Eltern anderer Glaubensrichtungen oder anderer Kulturhintergründe frei, ihre Kinder zum Beispiel aus dem Sexualunterricht, aus der sexuellen Aufklärung rauszunehmen. Die dürfen quasi da mitreden. Die dürfen sagen, nein, mein Kind wird nicht sexuell aufgeklärt und das darf dann den Unterrichtsraum verlassen. Das wird halt dann irgendwo betreut, darf eine Jause essen, Hausübung machen, was auch immer. Aber wenn die Eltern sagen, nein, mein Kind wird nicht aufgeklärt, dann haben die Eltern bei uns das letzte Wort. Dann wird das Kind aus der Sexualkunde einfach rausgenommen und wird nie erfahren, was Sexualkunde ist. Und das ist so ein Punkt, so, wo ich sage, ich wünschte, jeder Mensch, der in ein anderes Land umwandert, egal welches, wirklich völlig egal welches, hätte dort dieselben Chancen, die das Wissen und die Kultur dieses Landes aufzusaugen, wie ich es dankenswerterweise hier in Österreich hatte. Ich kam als dreijähriges ex-jugoslawisches Kind nach Österreich. Ich durfte die österreichische Kultur leben, atmen, erleben und trotzdem meine Familie mit ihrer eigenen Kultur. Ich habe die Sprache hier aufgesaugt. Ich habe das Wissen meiner Schulen aufgesaugt. Ich hatte einen großartigen Ethikunterricht. Ich finde ja, Ethik sollte ein Pflichtfach für alle sein. Ethik war für mein Leben wesentlich bereichernder als alles andere. Ich wünsche, dass jedem Menschen diese Freiheit, dieses Geschenk zu haben, sich in ein Land so schön integrieren zu können wie ich. Aber Integration ist keine Einbahnstraße. Und bei Integration hat das Land, in das man sich integrieren möchte, aus meiner Sicht keine Bringschuld. Das Land hat keine Bringschuld. Das Land muss die Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Ergo, die sind gegeben hier in Österreich. Ich bin hier das sitzende, atmende, sprechende Beispiel, dass es geht. Das Gleiche haben wir in Deutschland. Ich wage auch zu behaupten, in vielen anderen EU-Ländern ist es gleich oder zumindest vergleichbar. Ich denke, dass wir sozial und integrationstechnisch durchaus ganz oben mitspielen, Österreich, Deutschland, aber auch so Dänemark, Niederlande. Das sind so die Big Player, die nordischen Länder. Wenn es um Integration geht, wir bieten ja wirklich jeden Scheiß an. Hier kannst dich nicht beschweren, dass die Integration vom Land eingeschränkt wird. Das kannst du wirklich nicht. Wie gesagt, ich bin das Musterbeispiel dafür. Aber Integration ist eine Hohlschuld. Und wenn man dann hingeht und aus einem Kulturkreis kommt, wo solche Themen oder aus einem politischen Kreis, nämlich nicht nur Kultur, weil es sind ja nicht nur die kulturellen Eltern, die das machen, es sind ja auch die politischen Eltern, die meinen, jede Form von Sexualaufklärung sei Frühsexualisierung. Achtung, das ist ein rechtsradikaler Kampfbegriff. Frühsexualisierung ist ein Wort aus der NS-Zeit, ja, das benutzen gern rechtsradikale Politiker, um vor sexueller Aufklärung der Kinder abzuhalten. Und dann hast du auch die Eltern von den ganzen, also die ganzen braun gebrainwashten Eltern, die ihre Kinder ebenfalls aus der Sexualkunde rausnehmen, weil mein Kind soll sowas nicht lernen. Und was ist das Nächste? Nehmen Sie die Kinder aus dem Geschichtsunterricht. Soll das Kind nicht erfahren, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist? Ja? Wobei, ich wage zu wetten, würden gleich einige Eltern sagen, ja bitte, nehmt mein Kind raus da, das soll auf keinen Fall erfahren, was da passiert ist. Da gibt es sicher genug auch hier in Österreich und in Deutschland. Aber genau das ist der Punkt, dieses die sexuelle Aufklärung, die offizielle Bildung, wie es ChatGPT nannte, die offizielle Bildung, wenn die in Hände von Leuten gerät, denen gewisse Themen nicht schmecken, dann wird Bildung nur noch sequenziell passieren. Dann wird niemand mehr eine gute Allgemeinbildung haben. Sondern es wird, je nachdem wo du bist, in welcher Schule du landest, was für Eltern du hast, wird jeder eine andere Bildung haben. Und der eine kann halt das Einmaleins, der andere kann tatsächlich mit dem Satz des Pythagoras Winkel und Ecken berechnen. Dann weiß wiederum jemand tatsächlich, wie Sexualität und Sex funktionieren. Und der nächste weiß gerade mal, dass er einen Penis besitzt und dass es eine Vagina gibt. Wie diese aussieht, kein Schimmer, noch nie eine gesehen. Aber ja, das ist eine sehr bittere und traurige Zukunftsprognose. Und ehrlicherweise, mich persönlich schaudert jetzt dran zu denken, dass ich noch am Leben sein werde, wenn's dann soweit ist. Wenn das eintritt, werde ich noch da sein. Wenn das eintritt, wird mein Sohn gerade ein Teen sein. Der wird irgendwo um die 10, 12, 13, keine Ahnung, wo wir genau diese Realität leben. Wenn wir nicht anfangen, mal ein bisschen umzudenken. Darum bitte ich euch alle, die ihr diese Folge gehört habt und eine kalkulierende, nüchterne KI euch gesagt hat, in welche Richtung wir steuern. Wenn wir den aktuell lautesten Stimmen der Welt und den einflussreichsten Stimmen der Welt, nämlich Social Media und Politik, wenn wir denen Recht geben, wenn wir denen nachgeben, wenn wir sie quasi einfach weitermachen lassen und auch unsere Sexualität damit in den Topf gerät, bei dem, was die aufführen, dann sind wir im Arsch. Aber nicht die sexy Weise. Nicht die erregende Weise, wo man im Arsch drin ist, sondern dann sind wir echt im Arsch. Gut, ja. Das war's vom heutigen Thema. Ich entschuldige mich bei dem Podcast-Klamike, die gerade jetzt noch reinspaziert ist. Du kommst einen Tick zu spät. Wahrscheinlich die E-Mail zu spät gelesen. Ich hatte vor kurzem angeschnitten, dass ich ein neues Abo-Modell überlege, wie man sich quasi per Abo auch meine Dienste mitsichern kann. Ein, zweimal im Jahr. Da kam jetzt eine berechtigte Frage aus Deutschland. Wenn ich dieses Abo abschließe und du aber keine Tour mehr machst, und ja, das ist gerade eine faire Warnung, ich weiß nicht, ob es nächstes Jahr eine Tour geben wird. Wenn du dieses Abo machst, wie komme ich dann zu dir oder wie kommst du zu mir? Ich habe mir über solche Dinge leider noch keine Gedanken gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Werde ich mir ein bisschen genauer durch den Kopf gehen lassen müssen. Ich habe auch ein tolles E-Mail bekommen von, Moment, wenn ich das jetzt noch, ach fuck, ich hab das zugemacht. Ich glaube, er hieß Bernhard oder Bernd. Weiß jetzt nicht mehr, der hat mir so ein Abo-Modell erstellt, so quasi mit verschiedensten Abos, wo jeder selbst bestimmen kann, wie viel von 10 bis 100 € man monatlich geben möchte. Moment, wie hieß er? Ja, Bernhard, so hieß er. Bernhard hieß er. Ich muss mir das nochmal, Bernhard, falls du das hörst, ich muss mir das nochmal ganz genau ansehen, was du da durchkalkuliert hast. Das ist eine Excel-Tabelle mit quasi, wer so und so viel im Monat zahlt, bekommt dann quasi so und so viel geschenkt und dieses und jenes. Ich kapiere das Modell noch nicht ganz. Ich muss mir das ein bisschen runterdummen lassen, weil ich bin kein Mathematiker. Du offensichtlich schon, weil das ist sehr detailliert durchkalkuliert von dir. Hut ab, das ist sehr beeindruckend. Aber ja, da machen sich anscheinend auch andere Leute Gedanken dazu und dafür danke. Danke, 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 lieber Bernhard. Ja, an euch da draußen, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Hoffe auch, das heutige Thema, obwohl ChatGPT mit dem Spiel war, hat euch trotzdem gefallen. Falls ihr sagt, nein, ich hasse das, bitte kommentiert es unter die Folge. Das kann man bei Spotify, das kann man in allen anderen Apps, glaube ich, auch. Schickt mir eine E-Mail, ein Kontaktformular, schreibt es mir auf Instagram, dass ihr ChatGPT hasst. Ich nehme es gerne an. Ich nehme es wirklich gern an. Ich kann euch aber nicht versprechen, dass ChatGPT nicht nochmal wiederkommen wird. Denn ab und zu ist dieses Tool einfach so nützlich für eben genau solche Gedankenexperimente wie dieses. Ja, ansonsten, die Tour in Stuttgart steht. Ich muss nur noch eine Location finden. Das ist gerade in Arbeit, liebe Baden-Württemberger. Ich habe euch nicht vergessen. Mir raucht nur gerade echt der Kopf von Hochzeitsvorbereitungen. Dann war Verena eine Woche weg. Dann waren wir jetzt auf Hochzeitsreise in Irland und ich muss echt selbst gerade wieder ein bisschen mich fangen. Das wird aber wieder. Und jetzt quasi mit dem Angeschlagensein von Junior und Verena und mir. Ich brauche mal kurz einen Tag oder zwei, wo ich verschnaufen könnte. Und dann setze ich mich dahin und dann mache ich Nägel mit Köpfen. Irgendwie habe ich auch alles notiert, wer wann kommt. Beziehungsweise. Liebe Leute, schickt's mir einfach nochmal durch. Alle, die bei der Stuttgart-Tour dabei sein wollen, schickt mir auf Nummer sicher nochmal eine Nachricht. Ich weiß, ich habe schon 5 Nachrichten von manchen und 6, keine Ahnung, schickt mir trotzdem nochmal eine. Lieber eine zu viel als eine zu wenig. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch in Stuttgart. Ich freue mich über alle, die hier im Podcast-Clan dabei sind und wünsche euch allen da draußen, wie immer, bis zum nächsten Mal. Liebe, Leidenschaft. Und Sex.